Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Parkplatz ist ziemlich voll. Ich habe schon einige erfolglose Runden gedreht und dann plötzlich entdecke ich eine freie Parklücke. Und als ich gerade einparken will, schnappt sie mir jemand anderes weg. Unverschämt. Es steht eine lange Schlange an der Kinokasse. Einer kommt so von der Seite und fängt mit den Leuten, die vor uns stehen, ein zwangloses Gespräch an. Und nach einer Weile stelle ich fest, der steht jetzt vor mir in der Schlange. Unverschämt. Die Lehrerin kündigt eine Leistungskontrolle an. Gut, damit muss man leben, so ist die Schule nun mal. Aber als es dann soweit ist, stellt sie Fragen zu ganz anderen Themen, als sie angekündigt hat. Einfach unverschämt. Wenn wir das Wort unverschämt hören, dann denken wir in der Regel an solche Frechheiten. Unverschämt heißt allerdings nicht automatisch frech. Ich kann auch sagen, dass jemand unverschämtes Glück hat oder unverschämt viel Erfolg genießt. Dann heißt unverschämt nicht frech, sondern der braucht sich nicht zu schämen. Die kann sich freuen über den Erfolg, über das Glück. Der oder die kann das genießen und muss sich nicht damit verstecken. Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in Rom: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Paulus schreibt, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, ist eine unverschämt gute Botschaft. Deshalb brauche ich mich dafür nicht zu schämen. Und dann entfaltet Paulus diese Botschaft in vielen Kapiteln im Römerbrief. Diese Sätze stehen im ersten Kapitel. Aber schon hier sagt er in einigen wenigen Worten, warum diese Botschaft so unverschämt gut ist. Der erste Gedanke, das Evangelium ist eine unverschämt gute Botschaft, weil es Gottes Kraft ist. Unser Alltag kostet Kraft. Schüler haben eine Menge Druck in der Schule, manchmal auch noch Druck von zu Hause. Sie sollen ordentliche Leistungen bringen, damit sie eine Chance haben auf einen guten Ausbildungs- oder Studienplatz. Von Berufstätigen wird voller Einsatz erwartet. Dazu kommen oft die Familie, das Haus, der Garten, wo es immer was zu tun gibt. Und wenn man dann noch im Gemeinderat, bei der Feuerwehr oder im Kirchenvorstand engagiert ist, kostet das zusätzlich Zeit und Kraft. Rentner haben niemals Zeit, wo die Kinder berufstätig sind, werden Oma und Opa schnell mal als Aushilfe gebraucht. Manche haben auch ein Haus zu erhalten. Auch das kostet Kraft und naja, was früher mit links ging, fällt jetzt schwerer. Da liest man es gern, wenn Paulus schreibt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Zumal das am Zustand der Kirche und der Gemeinden ja nicht immer so hundertprozentig ablesbar ist. Da sieht ja manches eher ein bisschen schwach aus. Der Rückgang der Mitgliederzahlen, die Missbrauchsvorwürfe. Mag anderswo auf der Welt anders sein, aber bei uns macht die Kirche gerade keinen sehr kraftstrotzenden Eindruck. Normalerweise denken wir ja so: Kraft, kräftiger, am kräftigsten. Und wenn das alles nicht reicht, dann haben wir ja immer noch Gottes Kraft. Denn die ist ja bestimmt noch viel kräftiger als alle anderen Kräfte. Aber Gottes Kraft ist anders. Die Kraft Gottes ist nicht die geballte Ladung, mit der die Probleme und Leiden der Menschheit mit einem Schlag gelöst werden. Die Kraft Gottes erreicht die Welt in dem letzten Seufzer von Jesus am Kreuz. Es ist vollbracht. Oder, wie es der Apostel Paulus am Anfang des Römerbriefs gleich ausdrückt, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt, durch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, unser Herr. Dass Gott Mensch wurde, dass Gott am Kreuz seine Heiligkeit und die Verlorenheit von uns Menschen zusammengebracht hat, und durch die Auferweckung Jesus als seinen Sohn und unseren Erlöser bestätigt hat, das ist die geheimnisvollste und gewaltigste Kraft zwischen Himmel und Erde. Tja, und was nützt mir diese Kraft, wenn ich dann morgen wieder vor Bergen von Arbeit sitze und keine Chance habe, das alles zu schaffen? Was nützt mir diese Kraft, wenn ich morgen wieder in der Schule sitze und bei Sachen nicht mitkomme, die allen anderen scheinbar ganz leicht fallen? Was nützt mir diese Kraft, wenn ich kurz vorm Verzweifeln bin? Die Kraft Gottes ist keine geballte Ladung, die alle unsere Kraftlosigkeit beseitigt. Sie hält mir vielmehr den Rücken frei. Und das hat was mit der zweiten Sache zu tun, die Paulus erwähnt. Das Evangelium ist eine unverschämt gute Botschaft, weil es rettet. Paulus schreibt, das Evangelium macht selig, das heißt, es rettet. Jeder Rettung geht eine Not voraus. Die Not der Menschheit besteht darin, dass sie Gott verloren hat. Der Mensch hat sich von Gott, seinem Schöpfer, von der Quelle des Lebens getrennt. Und diese Not, die Gottlosigkeit des Menschen, die hat Gott beseitigt. Am Kreuz auf dem Hügel Golgatha hat der heilige Gott die unheilige Welt mit sich versöhnt, indem er seinen Sohn an unserer Stelle verurteilt hat. Dafür ist keine Kraftanstrengung unsererseits mehr notwendig, sondern das ist ein Fakt, den Gott geschaffen hat. Gottes Kraft ist nicht unbedingt dort, wo Großes und Beeindruckendes und Gewaltiges passiert, aber sie ist auf alle Fälle dort, wo dieses Evangelium, diese gute Nachricht verkündigt wird. Wenn ich weiß, dass ich von Gott gerettet bin, dann klärt das ja einige der wichtigsten Lebensfragen. Wo gehe ich nach meinem Tod einmal hin? Was gibt meinem Leben den Sinn? Und was gibt meinem Leben Halt? Die grundsätzliche Klärung dieser Fragen hält mir den Rücken frei für mein Leben und kann mir damit auch Kraft für den Alltag geben. Dritter Gedanke, das Evangelium ist eine unverschämt gute Botschaft, weil es für alle gilt. Es ist ja oft so, die gute Nachricht für den einen ist eine schlechte Nachricht für jemand anderen. Einer gewinnt im Lotto, alle anderen nicht. Eine kriegt den Studienplatz, eine andere nicht. Einer bewirbt sich um eine freie Pfarrstelle, woanders entsteht eine Lücke. Das Evangelium ist deshalb eine unverschämt gute Botschaft, weil es für alle Menschen gilt. Gott will alle. Deshalb hat jeder Mensch ein Recht darauf, das Evangelium zu kennen. Paulus drückt es so aus: Ich schulde es den Menschen, und zwar allen Menschen. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen, bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es war immer schon üblich, die Menschen in verschiedene Gruppen einzuteilen. Vor den Römern beherrschten die Griechen die Welt. Für sie gab es Griechen und den Rest. Also nicht Griechen, Barbaren, sagte man, so steht es auch hier im Text, wozu übrigens die lateinisch sprechenden Römer gehörten. Für die Juden gab es die Juden, das erwählte Volk Gottes, und den Rest, nicht Juden. Und Paulus wird sein ganzes Leben lang und in allen seinen Briefen darauf hinweisen, ich bin nicht nur einer bestimmten Zielgruppe verpflichtet, sondern ich schulde allen das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Lothar Zenetti hat mal einen kleinen Text geschrieben, der geht so. Was sage ich einem Menschen, der am Ende ist? Was sage ich ihm unter vier Augen in seine Sorgen, am Grab der Liebe, in sein Alleinsein, am Krankenbett in seine Schmerzen, im Todeskampf in seine Angst? Sage ich auch, kann man nichts machen, es erwischt jeden Mal, nur nicht den Mut verlieren, nimm es nicht so schwer, vielleicht ist es morgen schon besser. Sage ich das?
Sage ich nichts als das? Ich sollte doch kennen den einen und einzigen Namen, der uns gegeben ist unter dem Himmel. Ich kenne ihn auch. Und doch schweige ich. Ich schäme mich. Wenn wir uns schämen, uns zu Jesus zu bekennen, dann hat das oft was damit zu tun, dass das Evangelium bei uns oft verspottet, als überholt, als nicht glaubwürdig dargestellt wird. Dass in unserer Kultur alles Religiöse entweder skeptisch betrachtet oder belächelt wird. Ich denke nicht, dass Paulus in diesem Sinne das Evangelium irgendwie peinlich war. Die Kultur seiner Zeit war anders. Die Kultur seiner Zeit war auf eine Stadt und auf einen Mann ausgerichtet. Rom und der Kaiser des Römischen Reiches. Und Paulus verkündigt, Jesus ist der wahre Herr. Vor ihm soll sich jedes Knie beugen, auch das des Kaisers, so wie wir es vorhin gesungen haben. Vielleicht hatte Paulus, als er diese Worte an die Christen in Rom schrieb, einen Vers aus dem Psalm 119 im Kopf. Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht. Also nicht so sehr, ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil es mir peinlich wäre, über Gott zu reden oder etwas Religiöses zu sagen, sondern ich schäme mich nicht dafür, eine Hoffnung zu verkünden, die so ganz gegen das spricht, was die Fakten darzulegen scheinen, die so viel größer ist als das, was der Alltag uns jeden Tag vor Augen stellt, als das, was wir sehen und was diese Welt ausmacht. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Keine Aufforderung, sich Leuten gegenüber unverschämt zu verhalten, vielmehr die Aufforderung, eine Haltung zu verinnerlichen. Wir kennen den Herrn der Welt, Jesus Christus. Wir kennen die beste Botschaft der Welt. Und diese Botschaft, die mich selbst prägt und die mich selbst trägt, die mir Hoffnung und Zuversicht gibt, auch in dunklen Zeiten, die schulde ich allen Menschen, egal welche Geschichte sie haben, welche Voraussetzungen sie mitbringen. Letzter Gedanke, das Evangelium ist eine unverschämt gute Botschaft, wenn es geglaubt wird. Die gute Nachricht von Jesus entfaltet ihre Kraft, wenn sie geglaubt wird. Wenn ich zu ihm sage, Herr Jesus, ich glaube dir dieses Wort. Herr Jesus, ich glaube, dass du mich widersprüchlichen und sündigen Menschen für diese Zeit und für die Ewigkeit erlöst hast. Ich glaube dir, dass du mir die ewige Einheit mit dir, dem Vater und dem Heiligen Geist schenkst. Klaus Vollmer hat in einem seiner Bücher mal geschrieben, dass oft Leute zu ihm kommen und er immer wieder gefragt wird, was sollen wir tun, um intensiver zu leben und um Gott zu erfahren. Und er hat dann geschrieben, er hat sich angewöhnt, darauf zu antworten, tut doch mal gar nichts. Setzt euch unter das Kreuz. Lasst die Bibel, lest die Bibel und glaubt Gott einfach aufs Wort. Er ist da. Glaubt ihm das. Er ist für euch da. Glaubt ihm das. Er ist mit seinem Frieden da. Glaubt ihm das. Paulus schreibt, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus spricht Gottes Gerechtigkeit an, ein Thema, auf das er immer wieder zurückkommen wird. Wenn Gott die Welt geschaffen hat und immer noch regiert, warum passieren dann schlimme Dinge? Wird Gott was dagegen tun? Die Antwort der Bibel ist ein klares Ja. Gott wird alles Erforderliche tun, damit die Welt wieder ins Lot kommt. Deshalb hat er immer wieder mit Menschen Kontakt gesucht. Deshalb hat er mit Abraham einen Bund geschlossen und durch Jesus diesen Bund erfüllt. Er hat durch Jesus diese Welt wieder ins Lot gebracht. Paulus zitiert hier den Propheten Habakuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Habakuk war mit einer großen Katastrophe konfrontiert, die über Israel aufzog, und er musste lernen, festzustehen und Gott zu vertrauen. Er musste Vertrauen in Gottes Treue haben und den Menschen seiner Zeit verkündigen. Und diese Haltung, die empfiehlt Paulus auch seinen Leserinnen und Lesern. Gott ist seinem Bund treu geblieben. Gott ist seinen Verheißungen treu geblieben. Das zeigt sich an Jesus. Und auf diese Treue Gottes zu uns sollen wir mit unserer Treue zu Gott antworten, mit unserem Vertrauen, mit unserem Glauben. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.